SWR 2 aktuell.
Mit Jenny Bein, guten Tag. Und das sind unsere Themen. 15 Jahre winnenden Amoklauf. Wir schauen auf die Gedenkveranstaltungen und auch darauf, was sich seitdem im Waffenrecht getan hat. Sondersitzung im Verteidigungsausschuss. Die Opposition lässt beim Abhörskandal nicht locker. Und Streiks, wohin man schaut. Und wir schauen gleich genauer auf den Streik beim Marburger Bund. Das und mehr sind unsere Themen. Schön, dass Sie dabei sind. Genau 15 Jahre ist es her. Da betrat ein 17-Jähriger die Alberville-Realschule im baden-württembergischen Winnenden und erschoss 12 Schüler und Lehrkräfte. Auf seiner Flucht tötete er weitere 3 Menschen und dann sich selbst. Bis heute ist es einer der schlimmsten Amokläufe Deutschlands. Den ganzen Tag wird heute mit verschiedenen Gedenkveranstaltungen und am Abend mit einer Lichterkette in Winnenden an die Opfer erinnert. Darüber spreche ich mit unserer Reporterin Miriam Staber und sie habe ich gefragt, welche öffentlichen Gedenkveranstaltungen sind denn geplant?
Die erste Gedenkveranstaltung war tatsächlich schon heute Vormittag um 9.33 Uhr. Um diese Uhrzeit ging vor 15 Jahren der erste Notruf bei der Polizei ein. Deshalb haben um 9.33 Uhr in Winnenden die Kirchenglocken geläutet und danach fand an der Gedenkstätte für die Opfer des Amoklaufs im Stadtgarten eine Gedenkfeier mit Gebet statt. Dabei wurden unter anderem die Namen aller 15 Opfer verlesen. An dieser Gedenkveranstaltung haben auch die Schulleitung, einige Lehrerinnen und Lehrer und die Abschlussklassen der Schule teilgenommen, an der der Amoklauf vor 15 Jahren stattfand oder begann, die Alberville-Realschule. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler wollten eine Menschenkette rund um die Schule bilden. Außerdem gibt es heute Abend mehrere ökumenische Gedenkgottesdienste und eine sogenannte Lichterkette. Diese Lichterkette, das ist ein ruhiger Fußmarsch mit Kerzen zum Schulhof der Alberville-Realschule. Dazu lädt der Winnender Jugendgemeinderat ein.
Wie präsent ist die Amoktat denn heute grundsätzlich noch im Gedächtnis der Menschen in Winnenden?
Das Thema bewegt die Menschen auch heute noch sehr, 15 Jahre später. Es gibt Winnender, die sagen, der Amoklauf hat sie wachgerüttelt, was alles in Jugendlichen vorgehen kann. Viele Menschen in Winnenden betonen auch, wie wichtig das Gedenken ist, damit diese schreckliche Tat nicht vergessen wird und man weiter daraus lernen kann, damit so etwas künftig besser verhindert werden kann. Und dieser Blick in die Zukunft, der ist meiner Einschätzung nach in den letzten Jahren auch stärker geworden. Also auch die Schule versucht ja, nach vorne zu schauen, beispielsweise in den Klassen und AGs darüber zu sprechen, wie können wir aufeinander achten, wie wichtig ist es zu schauen, wie geht es meinem Mitschüler, wie geht es meiner Mitschülerin. Also in Winnenden wird versucht, auch wenn das natürlich sehr schwierig ist, weil es so eine unbegreifliche Tat war, aus der Geschichte etwas für die Zukunft zu lernen.
Welche Initiativen gibt es denn, künftige Ereignisse wie den Amoklauf von Winnenden zu vermeiden?
Es gibt inzwischen Krisenteams an Schulen, die sich auf Ernstfälle wie einen Amoklauf vorbereiten. Und auch die Zahl der Schulpsychologen wurde beispielsweise erhöht. Aber gerade Präventionsarbeit ist sehr zeitaufwendig. Lehrerinnen und Lehrern fehlt da oft die Zeit für. Der aktuelle Rektor der Alberville-Realschule in Winnenden, Sven Kubik, der kam ein Jahr nach dem Amoklauf an die Schule. Er fordert beispielsweise mehr Lehrkräfte für Schulen, die sich mit Prävention befassen können. Also insgesamt hat sich seit dem Amoklauf in Winnenden wirklich einiges getan. Aber es gibt eben auch Stimmen, die sagen, das ist noch nicht genug. Und die fordern gerade heute am Jahrestag des Amoklaufs weitere Konsequenzen, beispielsweise eben mehr Personal für Prävention.
Miriam Staber über den Amoklauf von Winnenden vor 15 Jahren und über Initiativen und Präventionsmaßnahmen an der Alberville-Realschule. Und Präventionsmaßnahmen hatten nach der Tat viele im Land gefordert, auch die Hinterbliebenen der Opfer, vor allem beim Thema Waffenrecht. Was sich jetzt wirklich seit dem Amoklauf in Baden-Württemberg getan hat, fasst Knut Bauer zusammen.
Alarmierungseinrichtungen für einen Notruf sind in den Schulen ebenso Pflicht wie Signalanlagen im Schulgebäude. Das Alarmsignal muss nach Angaben des Kultusministeriums den Lehrkräften bekannt sein, um sich bei einer möglichen Amoktat mit den Schülern im Klassenzimmer einschließen zu können. Alle Schulen haben Krisenteams, außerdem müssen sie der Polizei einen Krisenplan mit Ansprechpartnern sowie Rettungs- und Fluchtwegen übermitteln. Seit dem Amoklauf von Winnenden ist auch das Waffenrecht mehrfach geändert worden. So sind inzwischen verdachtsunabhängige Kontrollen möglich. Für Extremisten wurde der legale Zugang zu Waffen erschwert. Auf eine vom Bundesinnenministerium geplante psychologische Gesundheitsprüfung für Erstantragsteller von Waffenscheinen konnte sich die Ampelkoalition bisher allerdings nicht einigen.
Die russische Abhöraktion gegen Offiziere der deutschen Luftwaffe lässt die Politik nicht los. Heute Nachmittag gibt es eine Sondersitzung im Verteidigungsausschuss dazu. Verteidigungsminister Pistorius muss Rede und Antwort stehen. Die Sitzung hatte die CDU eingefordert und sie will sich auch die Option eines Untersuchungsausschusses freihalten. Das hat CDU-Verteidigungsexpertin Serap Güler heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt.
Untersuchungsausschuss ist auch die Möglichkeit jedes Parlaments. Wir haben gesagt, wir möchten gerne eine Sondersitzung. Wir hätten uns gewünscht, dass der Kanzler zu dieser Sondersitzung auch kommt und viele offene Fragen, beispielsweise auch die, wie er zu seiner Auffassung kommt, weil das macht dieser Mitschnitt ja auch letztendlich auch deutlich, dass man durchaus auch zu dem anderen Entschluss kommen kann, eben keine deutschen Soldaten in die Ukraine zu schicken. Also wie kommt er zu dieser politischen Entscheidung, hätte uns auch interessiert. Es ist gut, dass es heute diese Sondersitzung gibt und alles Weitere werden wir in den nächsten Tagen und Wochen auch gemeinsam mit der Fraktion überlegen.
Sagt Serap Güler. Heute also erstmal die Sondersitzung im Verteidigungsausschuss. Und natürlich wird es dabei eben auch wieder um die Dauerdebatte um Taurus-Raketen gehen, die Kanzler Scholz auf gar keinen Fall an die Ukraine liefern will. Aber die Abhöraktion lässt vor allem die Opposition nochmal aufs Neue an diesem Kanzler-Nein rütteln. Denn in dem geleakten Gespräch ging es unter anderem darum, dass Taurus-Raketen vielleicht auch eingesetzt werden könnten, ohne dass deutsche Soldaten daran beteiligt sind. Also es gibt viel zu besprechen heute Nachmittag. Mittag im Verteidigungsausschuss und darauf wollen wir jetzt noch mal in Ruhe schauen mit Gabo Hallas aus dem ARD Hauptstadtstudio. Herr Hallas, worum soll es denn da letztendlich gehen heute Nachmittag? Nochmal darum, wie der Abhörskandal tatsächlich passieren konnte oder auch um den Inhalt?
Also ich glaube, es wird natürlich um beide Fragen gehen. Aber die wichtige Frage ist natürlich erstmal, wie konnte das passieren? Was war die undichte Stelle? Da heißt es ja, das ist der aktuelle Stand, dass die wahrscheinlich in Singapur gelegen hat. Also einer der Teilnehmer war ja aus Singapur zugeschaltet. Aber sonst ist es natürlich der Anfang einer Woche, wo sehr viel über Taurus gesprochen werden wird. Heute im Ausschuss, am Mittwoch ist die Kanzlerbefragung im Bundestag und am Donnerstag dann bringt die Union zum dritten Mal einen Antrag ein, der eben diese Taurus-Lieferung befürworten soll. Also man muss sagen, das gehört ja immer zur Wahrheit dazu. Der Bundestag entscheidet nicht über die Lieferung, aber das ist natürlich ein Mittel auch der Opposition, den Kanzler vor sich herzutreiben. Ein Kanzler, der gerade auch öffentlich gesagt hat, nee, er ist da entschieden und er ist der Kanzler. Also deutlicher kann er sich eigentlich nicht positionieren. Aber es gibt eben auch Abgeordnete in der eigenen Partei, die ihn vor sich hertreiben. Heute konnte man lesen, Toni Hofreiter hat gemeinsam mit dem CDU-Politiker Norbert Röttgen einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben mit starken Worten Richtung Scholz, hat gesagt, das ist eine dramatische Kommunikation. Der Kanzler verbreite in der Bevölkerung Angst und Schrecken. Also ich glaube, das ist so die Gemengelage, die wir da auch heute Abend erleben werden.
Der Kanzler will offenbar verhindern, dass mit Taurus Ziele in Russland angegriffen werden und auch, dass deutsche Soldaten bei der Vorbereitung von Angriffen mit Taurus-Raketen beteiligt werden. Hat das geleakte Gespräch daran denn irgendwelche Zweifel aufkommen lassen?
Das kommt so ein bisschen darauf an, was man hören will. Also in diesem Gespräch werden ja Optionen diskutiert, also durchaus unterschiedliche Sichtweisen abgewogen. Also es ist ein klassisches Gespräch, was wäre wenn. Es ist ein Gespräch, um den Verteidigungsminister zu briefen. Also ich würde sagen, wenn man genau zuhört, liegt die Wahrheit vielleicht in der Mitte. Die Offiziere sprechen darüber, wie kompliziert es ist, den Taurus-Marschflugkörper zu programmieren. Es geht um die Frage, was dann eine Kriegsbeteiligung wäre, wenn die Bundeswehr da hilft. Aber die Offiziere kommen eben auch zu dem Schluss, dass man die ukrainischen Soldaten natürlich auch ausbilden könnte und sie das dann alleine können.
Kann man denn aufgrund dieses Gesprächsinhaltes sagen, die Bundeswehr ist nicht auf einer Linie mit dem Kanzler oder im schlimmsten Fall ist sogar illoyal?
Das würde ich nicht sagen. Es wird ja mehrfach betont, auch in diesem Gespräch, dass es eine politische Entscheidung ist und nochmal, die Offiziere tun das, was von ihnen erwartet wird. Sie denken Optionen durch, um die später dem Verteidigungsminister zu präsentieren. Das ist für mich nicht illoyal, sondern im Gegenteil. Das ist eigentlich das, was ihre Aufgabe ist.
Verteidigungsminister Pistorius ist ja bei der Sondersitzung dabei. Wie sehr kratzt das Ganze auch an ihm und nimmt ihm vielleicht auch die Zeit, um sich um seine eigentlichen Aufgaben zu kümmern, die ja umfangreich genug sind?
Also ich glaube, dass er sich natürlich sehr, wie viele im Ministerium, auch in der Bundeswehr, über dieses Leak ärgert. Trotzdem hat er versucht, in der letzten Woche so ein bisschen den Ton zu setzen. Hat ja auch nochmal gesagt, wir sollen nicht über jedes Stöckchen springen, was Putin uns hinhält. Er ist dafür, dass besonnen reagiert wird. Der hat ja auch sich nochmal vor die Offiziere beim jetzigen Kenntnisstand gestellt. Also hat gesagt, da gibt es erstmal keine personellen Konsequenzen. Und er hat eben auch zwischen den Zeilen durchaus Kritik geübt an Oppositionspolitikern, die eben seiner Meinung genau das tun, was Putin will, sich eben spalten lassen. Also das ist so ein bisschen der Ton, den er setzt. Was dann am Ende hängen bleibt, das hängt sicherlich auch noch von dem ab, was jetzt in den kommenden Wochen passieren wird.
Kommen wir zum Schluss nochmal auf die Taurus-Raketen an sich zurück. Inzwischen gibt es da ja eine neue Idee, die diskutiert wird, Stichwort Ringtausch. Also, dass die Ukraine über mehrere Ecken am Ende doch Marschflugkörper bekommt, aber eben nicht mit Absender Deutschland. Außenministerin Baerbock hat schon gesagt, sie kann sich für die Idee erwärmen. Wie sieht es sonst in der Regierung aus?
Also das ist eine Variante, die eine ganze Weile schon diskutiert wird. Also würde ja so funktionieren, dass Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Briten abgibt und die schicken ihre Storm Shadows, so heißen die bei denen, an die Ukraine. Das sind jetzt Marschflugkörper, die nicht ganz so weit fliegen können wie der Taurus. Da ist zum Beispiel die Frage, dass sie Moskau erreichen können, die stellt sich da nicht, was ja auch durchaus in der Debatte immer wieder vorkommt. Also das ist etwas, was diskutiert wird. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die findet die Idee jetzt nicht so überzeugend, weil sie sagt, die Ukraine braucht natürlich den Taurus. Wenn wir den jetzt an Großbritannien liefern, ist der Ukraine nicht geholfen. Die Außenministerin ist eher offen dafür. Der SPD-Vorsitzende hält wenig davon. Also das ist eine noch offene Debatte.
Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas über die Sondersitzung im Verteidigungsausschuss, die heute Nachmittag stattfindet. Heute ist für muslimische Menschen ein ganz besonderer Tag. Der Fastenmonat Ramadan beginnt. Und der Fastenmonat endet mit dem Zuckerfest, dem zweithöchsten Feiertag im Islam. Und genau weil diese Zeit für Muslime so wichtig ist, sollte eigentlich heute im Gazakrieg eine neue Feuerpause beginnen. Davon ist man aber leider noch weit entfernt. Auf der einen Seite werden immer noch mehr als 100 israelische Menschen, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, als Geiseln gefangen gehalten. Und auf der anderen Seite sind Hunderttausende Zivilisten und auch unter ihnen viele Kinder, Frauen, alte Menschen, die hungern, verletzt sind und keine Bleibe mehr haben. Aber selbst mahnende Worte des US-Präsidenten bleiben bisher ungehört in Tel Aviv. Darum heute Mittag die Frage an unseren Korrespondenten in Tel Aviv, Julio Segador. Wie dramatisch ist die Lage zum Ramadanbeginn im Gazastreifen? Die Hamas wird als Quelle ja zu Recht angezweifelt. Was wissen Sie über die Lage der Zivilisten dort?
Also die Lage ist verzweifelt. Die Menschen sind, ja, man kann sagen, seit 5 Monaten Flüchtlinge im eigenen Land und weite Teile des Gazastreifens sind ja nahezu komplett zerstört und die meisten der 2,3 Millionen Einwohner, die der Gazastreifen vor dem Krieg hatte, die haben alles verloren, was sie hatten, ihre Wohnungen, die Häuser, ihr Hab und Gut. Und es fehlt an allem, was man eigentlich zum Überleben braucht. Nahrung, Wasser, Medikamente, das sind ja die Dinge, die über die Hilfslieferungen in den Küstenstreifen kommen. Und dazu kommt allerdings verschärfend, dass das natürlich nicht bei denen ankommt, die es auch brauchen. Denn die Hamas, die macht Geschäfte mit den Hilfsgütern, die greift die Hilfsgüter teilweise ab. Wir hatten die Bilder ja auch gesehen in den vergangenen Tagen, wie Lastwagen von Menschen wirklich umringt werden. Es gab dann auch Tote und in vielen Fällen ist es eben die Hamas und sind es Vertreter, Kämpfer der Hamas, die dann Geschäfte machen mit diesen Dingen. Sie verkaufen die Hilfsgüter zu Höchstpreisen an die darbende Bevölkerung und es ist wirklich zum Teil ein Leben am Existenzminimum, was die Menschen dort haben und manchmal nicht einmal das.
Deshalb ist ja am Wochenende auch die Idee einer Seebrücke noch mal konkreter geworden, um die Menschen im abgeriegelten Gazastreifen zu versorgen. Wie konkret stellt sich das denn heute dar?
Also es ist so, dass vor Zypern ein Schiff, Open Arms, ein spanisches Schiff mit Hilfsgütern eigentlich bereitsteht, um zum Gazastreifen zu kommen. Das sind ja nur circa 400 Kilometer, die zwischen Zypern und dem Gazastreifen liegen. Das kann in knapp 2 Tagen bewältigt werden. Allerdings gibt es wohl technische Probleme, so zumindest der zypriotische Außenminister Kombos, der heute Morgen im Rundfunk in Zypern gesagt hat, dass das Schiff noch nicht auslaufen konnte aufgrund technischer Probleme. Aber es ist alles bereit, dieser Schiff Open Arms hat 200 Tonnen Trinkwasser, Medikamente und Lebensmittel dabei. Und jeder hofft natürlich, dass es möglichst bald ausläuft, damit die Hilfsgüter dann auch wirklich bei den Menschen, die es brauchen, wir haben es eben besprochen, ankommen. Allerdings, es gibt ein ganz, ganz großes Fragezeichen noch. Es gibt ja keinen funktionierenden Hafen mehr in Gaza. Der Hafen, ein kleiner Fischhafen, der ist weitgehend zerstört worden durch die Bombardements. Und jetzt ist die Frage, wie kann dieses Schiff dann auch gelöscht werden, weil der Frachter nicht in den Hafen reinfahren tragen kann. Er hat zu viel Tiefgang, also muss es wohl auf See gelöscht werden. Also die Hilfsgüter müssen dann mit kleineren Booten zu den Menschen auch gebracht werden. Und da stellt sich die Frage, wer wird das machen? Wer wird hier auch für die Sicherheit sorgen? Denn die Hamas greift diese Güter ab und das soll ja verhindert werden. Das ist der Wille auch der USA von Israel und allen anderen, die wollen, dass diese Hilfsgüter jetzt auch im Gazastreifen ankommen.
Gibt es denn von Seiten der Hamas oder der israelischen Regierung irgendein erkennbares Signal, jetzt anlässlich des Ramadan eine Waffenruhe oder eine Geiselfreilassung in Betracht zu ziehen?
Nein, diese Signale gibt es nicht, jedenfalls nicht offiziell. Und ganz im Gegenteil, ein Sprecher der Hamas hat die Palästinenser in dem besetzten Westjordanland ja aufgerufen, zum Tempelberg oder wie die Muslime den Tempelberg nennen, Haram al-Sharif, zu gehen, ihn zu stürmen förmlich. Israel hat den Zugang dort aus Sicherheitsgründen reglementiert. Also Kinder und ältere Frauen und ältere Männer sind die einzigen, die dorthin dürfen. Keine Männer, ich sag mal, im wehrfähigen Alter. Und die Hamas hat gesagt, alle sollen dorthin, also die setzen da auf Tumulte, auf einen Krieg, der da entfacht werden kann. Das wäre nicht das erste Mal, dass auf dem Tempelberg wirklich größere Konfrontationen ausgelöst worden sind. Und auch der Chef der Hamas, Ismail Haniyeh, hat gestern in Katar, wo er ist, gesagt, dass es einen Waffenstillstand erst geben wird, wenn die Israelis den Krieg beenden, wenn sie ihre Truppen abziehen. Und wenn im Gazastreifen nicht mehr geschossen wird, aber das lehnt ja Israel ab. Also es gibt keine Signale einer Waffenruhe, ganz im Gegenteil. Jeder fürchtet, dass möglicherweise gerade jetzt im Ramadan die Situation noch weiter eskalieren könnte.
Julio Segador über die aktuelle Lage der Menschen im Gazakrieg. Trotz Ramadan gibt es dort keine neue Waffenruhe. Und wir bleiben beim Fastenmonat Ramadan. Heute beginnt er, aber für Muslime gehen die Vorbereitungen natürlich schon viel früher los. Es werden wichtige Termine erledigt, aufgeräumt, der Haushalt geplant. Es ist also schon vor dem 11. März jede Menge los. Unsere Reporterin Sülal Akka hat eine junge muslimische Familie in Stuttgart-Feuerbach besucht und sie bei diesen Vorbereitungen in den vergangenen Tagen begleitet.
Kurz vor Ladenschluss im türkischen Supermarkt in Stuttgart-Feuerbach.
So große Auswahl an Datteln, auf jeden Fall.
Viele machen hier noch ihre letzten Besorgungen für den Tag und auch Murat Çelebi ist da. Ein paar Kleinigkeiten vor dem Fastenmonat Ramadan dürfen es noch sein.
Das ist ein Simit, das ist einfach Brot mit Sesam, was sehr beliebt ist in der Türkei.
Nach dem Einkauf geht es zur Familie. Çelebi hat sich für den Fastenmonat Ramadan einiges vorgenommen.
Meine große Verbesserung dieses Jahr war, dass ich schon einen Monat vorher aufgehört habe, Kaffee zu trinken. Dann ist praktisch dieser plötzliche Stopp und dieser plötzliche Entzug dann nicht mehr so schwerwiegend. Der Ramadan ist natürlich auch immer eine Chance, dem Schöpfer näher zu kommen. Und ist natürlich auch immer ein Monat der Selbsterziehung natürlich auch. Eine Chance, alte Laster abzulegen, sich neue, gute Gewohnheiten anzueignen. Und das nicht nur für die 30 Tage im Ramadan, sondern die praktisch beizubehalten.
In diesem Jahr fastet der 40-Jährige als einziger in seiner Familie. Seine schwangere Frau Phyllis ist von der Fastenpflicht befreit. Genau wie stillende, kranke, ältere Menschen, Kleinkinder und Reisende. Mutter Phyllis Çelebi freut sich, ihrer dreijährigen Tochter die Bedeutung des Fastenmonats spielerisch näher zu bringen. Etwa mit Kinderbüchern oder Dekoration.
Wir haben ganz viel Luftballons gekauft. Da werde ich die Luftballons im Wohnzimmer aufhängen. Dann auch eine Schriftbanderole mit Ramadan Mubarak. Und dann haben wir vom Baumarkt Stangen gekauft und viele Vorhänge. Und da bauen wir eine kleine Moschee mit Kissen drinne und einen kleinen Olivenbaum drinne. Und dann bauen wir da die ganzen neuen Bücher auf, die wir gekauft haben. Und dann setzen wir uns auf Kissen drauf und dann lesen wir da meistens.
Das Paar legt Wert auf spirituelle Vorbereitung. Phyllis Çelebi hat sich für diesen Ramadan vorgenommen, viele gute Taten zu vollbringen, sowie aus dem Koran zu lesen. Nach der Überlieferung wurde im Monat Ramadan dem Propheten Mohammed die Heilige Schrift des Islam, der Koran, offenbart. Deshalb beschäftigen sich Muslime in dieser Zeit mit den Botschaften des Korans und überdenken ihren Lebensstil.
Es ist weitaus mehr als nur einen Haken dran zu setzen und 30 Tage abzuzählen und zu sagen, am Ende, ja, ich habe es gemacht, sondern es ist wirklich eine magische Zeit. Irgendwie eine Zeit, in der man auch mal innehält und sich über wichtigere Dinge Gedanken macht. So oft wie man kann, den Alltag auch mal pausiert. Ich meine, wir alle stecken in diesem Trott drin.
Obwohl das Fasten zunächst körperlich anstrengend ist, gewöhne man sich schnell daran, berichtet der Familienvater. Sein Bürojob sei gut vereinbar mit dem Fasten, erzählt er. Auf das allabendliche Fastenbrechen mit Familie und Freunden freuen sie sich schon jetzt, sagt auch seine Frau Phyllis.
Man hat das Gefühl, dass die Familie noch enger zusammenrückt. Da ist ganz viel Harmonie, man gibt sich natürlich ganz viel Mühe, dass man trotz des Fastens einfach sehr lieb zueinander ist, man sich gegenseitig unterstützt. Man spürt den Zusammenhalt, auch mit Freunden, und man spürt einfach die Besinnlichkeit und wie man Allah näher kommt.
Sagt die Muslimin im Beitrag von Güler Acker. Ab morgen früh um 2 Uhr will die Lokführergewerkschaft GDL wieder im Personenverkehr streiken. Im Güterverkehr soll es schon heute Abend losgehen. Und diesmal ist auch die Vorlaufzeit extrem kurz, denn GDL-Chef Wieselski hat den Streik erst gestern Abend bekannt gegeben. Die Bahn kritisiert dieses Vorgehen schon länger und jetzt will sie auch rechtlich dagegen vorgehen. Sie will den Streik gerichtlich stoppen lassen per Eilantrag. Tamara Land mit Einzelheiten.
Der Streik sei, Zitat, grundlos und die Unplanbarkeit des Zugverkehrs nicht hinnehmbar, so die Deutsche Bahn. Das Gericht muss nun entscheiden, ob der Streik wie geplant stattfinden kann. Die Bahn hat bereits einen Notfahrplan aufgesetzt, um zumindest ein Grundangebot aufrechtzuerhalten. Dieser Notfahrplan soll im Laufe des Tages noch ergänzt werden. Weil der Streik sehr kurzfristig angekündigt wurde, wird dieses Grundangebot aber voraussichtlich kleiner ausfallen als bei vorherigen Streiks. Sollte das Gericht den Ausstand nicht stoppen, wäre es der 6. Streik im laufenden Tarifkonflikt. Im Kern geht es der GDL um eine Senkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Zuletzt wurden die Verhandlungen von 2 Vermittlern begleitet, deren Vorschlag lehnte die GDL jedoch ab und forderte die Bahn dazu auf, ein neues Angebot vorzulegen. Die Bahn ließ dieses Ultimatum verstreichen und will auf Basis des Vermittlervorschlags weiterverhandeln.
Tamara Land zur Bahnklage gegen den neuen GDL-Streik. Und wir bleiben bei Streiks und schauen auf einen, der heute schon stattfindet. Heute legen nämlich die Ärztinnen und Ärzte an 23 Unikliniken in Deutschland die Arbeit nieder. Stefanie Geißler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Zunächst mal die Frage, welche Kliniken im Südwesten sind denn betroffen?
Also der Südwesten, den Sie ansprechen, der beschränkt sich jetzt in diesem Tarifkonflikt tatsächlich ausschließlich auf Baden-Württemberg. Rheinland-Pfalz hat nur eine Uniklinik, das ist die in Mainz, und dort gilt ein sogenannter Haustarifvertrag. In Mainz wird also heute nicht gestreikt. In Baden-Württemberg dafür umso mehr. In 4 von 5 Unikliniken, das heißt in Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm, legen viele Ärztinnen und Ärzte also ihre Arbeit nieder, fahren nach Stuttgart. Dort ziehen sie dann in einem Protestzug durch die Stuttgarter Innenstadt bis zum Schlossplatz. Und da gibt es dann eine Kundgebung vor dem Finanzministerium.
Und was bedeutet das dann für die Patientinnen und Patienten?
Das bedeutet, dass in Freiburg zum Beispiel zum Teil nicht dringliche OPs und Ambulanztermine verschoben werden. Die Notfallversorgung ist an allen Kliniken natürlich gewährleistet. In Ulm werden sämtliche geplanten OPs verschoben. Grundsätzlich findet aber an allen Kliniken alles rund um die Geburtshilfe und auch um die Versorgung von Intensivpatientinnen und Patienten statt.
Sprechen wir über das Stichwort geplante Operationen. Das ist ja in diesem Tarifkonflikt ein rotes Tuch.
Genau, dazu muss ich kurz ausholen, hintergründig. Grundsätzlich geht es in diesem Tarifkonflikt zum einen um mehr Geld. 12,5% mehr Lohn fordert der Marburger Bund vom Arbeitgeber. Damit soll zum einen die Inflation ausgeglichen werden. Außerdem sollen die Uniklinik-Ärztinnen und Ärzte auf das Gehaltsniveau der Ärzte an kommunalen Krankenhäusern gehoben werden. Zum anderen geht es aber auch wie immer um die Arbeitsbelastung der Ärztinnen und Ärzte. Der Marburger Bund, das ist also die Gewerkschaft, die kritisiert, dass immer mehr Regelarbeit in die Randzeiten verschoben werde. Und da kommen dann die geplanten Operationen, die Sie angesprochen haben, ins Spiel. Die bringen den Unikliniken über die Fallpauschalen nämlich viel Geld und deshalb lege man sie, so der Vorwurf, gezielt auf abends, auf nachts und auf die Wochenenden, um sich tagsüber flexibel zu halten für Notfälle. Und so dehne man dann die Arbeitszeit der Ärzte eben oft auf deren Bereitschaftszeiten oder in den Rufdienst aus. Und deshalb ist eine Forderung bei diesen Streiks heute höhere finanzielle Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und an Feiertagen. Man will dieses System für die Unikliniken verteuern und damit unattraktiver machen. Aber mindestens will die Gewerkschaft der Ärzteschaft dann wenigstens angemessen bezahlt werden.
Aber ist das nicht nur eine Art Symptombekämpfung? Ursächliches Problem ist doch der ökonomische Druck, den die Kliniken haben wegen der Fallpauschalen.
Ja, absolut. Und daran versucht sich bekanntlich auch die Krankenhausreform von Minister Lauterbach. Da ist also neben der Fallpauschale auch eine sogenannte Vorhaltepauschale geplant. Das heißt also, die Kliniken sollen nicht nur für tatsächlich durchgeführte Operationen Geld kriegen, weshalb sie ja immer eben interessiert sind an möglichst vielen lukrativen Knie- oder auch Hüftoperationen. Sie sollen stattdessen zusätzlich Geld bekommen, wenn sie einfach nur Leistungen und Personal bereithalten, also vorhalten. Deswegen der Begriff Vorhalte. Pauschale. Ob das jetzt greift, da gibt es unterschiedliche Meinungen und Positionen. Die Reform ist auf jeden Fall noch nicht verabschiedet.